Nachhaltiges Leben ist in aller Munde und so wichtig wie nie zuvor. Doch wie kann man als Hebamme oder als Eltern einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten? Wie kann man Geburt nachhaltiger gestalten? Generell fällt bei so einer Geburt und der Betreuung rundherum viel Einmalmaterial, also auch Müll, an. Welche Möglichkeiten gibt's, um diesen Müll zu reduzieren? Hier meine gesammelten Ideen.
Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner.
Ich beginne mal mit ein paar Tipps für die Hebamme. Als junge Hebamme hatte ich meine Tasche vollgestopft mit allem Material, was man so braucht. Viele Einmalmaterialien lassen sich natürlich nicht vermeiden, aber Hahnbecher aus Plastik, so harte, mit Deckel drauf, damit man sie gut verschließen kann, oder normale Plastikbecher, dann braucht man Handschuhe dazu, um den Harnstreifen einzutunken. Allein da schon. Für so einen kleinen Harnstreifen, ja, auch der ist aus Plastik, aber da kann man halt nichts anderes hernehmen, braucht man so viel Plastikmüll. Muss das wirklich sein? Ich habe dann mal ausprobiert, dass die Frauen einen Becher von mir bekommen, der dort bleibt und wiederverwendet wird. Das hat nicht so gut geklappt. Erstens hat es manchen gegraust, den ankludelten Becher, ja, man könnte ihn ausspülen, aber das ist wie mit der Schüssel für die Plazenta, aus der man dann auch keinen Salat mehr essen kann. Zweitens sind die Becher bis zum nächsten Hausbesuch wieder aus dem Badezimmer verschwunden. Dann hatte ich manche Frauen, die meinten, sie nehmen einfach einen leeren Joghurtbecher aus der Küche. Nur hat man immer einen leeren Joghurtbecher in der Küche? Naja, kommt drauf an, welchen Joghurtkonsum man hat, aber ja, meistens nicht. Also dann habe ich ausprobiert, ob die Frauen nicht einfach auch so auf den Harnstreifen pinkeln könnten, und tatsächlich, das geht. Zugegebenermaßen gegen Ende der Schwangerschaft, wenn der Bauch schon riesig ist, ist das schon eine Challenge. Aber bis heute hat das noch jeder hingekriegt. Ein weiterer Vorteil ist, ich brauche keine Handschuhe mehr. Die Frau kommt mit dem Harnstreifen aus dem WC, ich stelle mich mit dem Harnstreifen-Dosal neben sie, vergleiche die Farben und sie schmeißt den Streifen weg. Ein paar Handschuhe gespart. Nachdem die meisten Schwangerenvorsorgen bei den Frauen zu Hause stattfinden, brauche ich sonst keine Einmalprodukte wie Unterlagen zum Draufliegen und so weiter. Aber wenn man eine Ordi hat, kann man zum Beispiel auch Handtücher, die man waschen kann, nehmen, als diese Papiertücher oder die grünen Dackel. Die grünen Dackel kommen heute wahrscheinlich noch öfter vor, da meine ich diese Krankenunterlagen, die oben Watte beschichtet und unten Plastik beschichtet sind. Die muss man auch jeder Frau wegschmeißen. Oder auch auf den Toiletten kann man kleine Handtücher statt Papierspender verwenden. Wenn du als Hebamme eine Ordination baust, kannst du natürlich darauf achten, gute, nachhaltige Materialien zu verwenden. Zum Beispiel Lehm. Da gibt es ja ganz tolle Hebammenordinationen aus Lehmhäusern. Wenn ich mit dem Dopton Herztöne höre, dann verwende ich da gar nicht Ultraschallgel, sondern ein, zwei Tropfen Öl. Das kann auch eins von der Frau sein oder eins aus meiner Tasche. Ich bekomme ja ganz oft so kleine Ölproberl geschenkt. Die eignen sich da hervorragend dafür. Das funktioniert genauso gut. Und man kann das Öl gleich am Bauch einmassieren, braucht keine Tücher, um das abzuwischen. Das ist eh viel schöner, im Kontakt, wortwörtlich im Hautkontakt zu sein. Fürs Blutdruckmessen habe ich ein altmodisches Rivarocci. Das kommt ohne Batterien aus. Nicht nur, dass es genauer ist, ich brauche auch einen Satz weniger Batterien. Das Dopton schafft das leider noch nicht. Hörrohre sind sowieso nachhaltig, die halten noch länger als ein Dopton. Ich habe eins in meiner Vitrine von einer Hebamme, die vor 100 Jahren praktiziert hat. Das Holz ist natürlich schon abgegriffen, aber man könnte es heute noch verwenden. Hörrohre aus Plastik sind irgendwie komplett sinnlos, abgesehen davon, dass die eh nicht gescheit funktionieren. Mein Dopton musste ich einmal nach 15 Jahren austauschen, aber auch nur deshalb, weil es mal ein Geschwisterkind runtergeschmissen hat. Seither schaue ich sehr drauf, dass sie das nur mit mir gemeinsam in den Händen halten. Aber gut, kommen wir zur Geburt. Jede Frau bekommt so eine Materialliste von den Hebammen, was man sich für die Hausgeburt besorgen soll. Da sind ganz schön viele Einmalmaterialien drauf, ja. Allein die grünen Dackerl, wie das so bei uns heißt, Krankenunterlagen, Betteinlagen, wie auch immer. Aber die kann man meines Wissens nicht wirklich ersetzen. Auch gibt es bei Geburt einfach so viel Körperflüssigkeiten, dass allein mit Handtüchern das nicht zu schaffen ist. Und im Wochenbett gibt es eh auch schon genug Wäsche zu waschen, also nein, das ist okay. Ich sage dann immer dazu, ihr braucht keine Malerfolie kaufen und damit die Wohnung auskleiden, diese Unterlagen reichen. Und wenn euch was übrig bleibt, sind die gut als Wickelunterlagen für unterwegs oder später dann als Malunterlagen fürs Kind zu verwenden. Viele Frauen geben ihre Materialien, wenn was übrig bleibt, auch an schwangere Freundinnen weiter. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch nett. Kommen wir zu den Binden. Da könnte man jetzt was machen. Ist aber so ähnlich wie mit den Unterlagen. Nicht so soll, sind eigentlich zum Wegschmeißen gedacht, aber man kann die auch gut waschen. Ansonsten schwierig. Doch ich habe immer mehr Frauen, die Binden im Alltag auch schon lange nicht mehr verwenden. Heute gibt es ja so viele tolle Menstruationsprodukte, also Stoffbinden, geht das? Meiner Erfahrung nach die ersten 2 bis 3 Tage schwer. Da ist die Blutung noch so stark, dass man mit Stoffbinden kaum hinterherkommt. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die nicht so stark bluten von Anfang an. Da geht's. Aber theoretisch kann man gut nach 3 Tagen auf Stoffbinden wechseln. Es gibt übrigens auch richtig große mit viel Saugkraft. Oder Periodenunterwäsche, da gibt's auch welche, die so viel Volumen schaffen. Klar, man muss dann alles waschen, aber eine Wöchnerin hat letztens gemeint, die Waschmaschine läuft sowieso jeden Tag, da sind die paar Binden auch schon wurscht. Ich selbst habe bei meiner Tochter im Wochenbett auch nur Stoffbinden verwendet, aber eher aus der Not heraus, weil mich die Wattebinden so gejuckt haben. Im Wochenbett die ersten Tage, wo die Blutung noch so stark ist, kann man auch waschbare Unterlagen statt den grünen Dackeln ins Bett legen. Die braucht man später eventuell auch noch fürs Kind, also ist eh eine gute Investition. Da wäre jetzt eine Überleitung zu den Windeln, aber da komme ich später dazu. Zur Geburt. Also, das schlimmste Plastikteil bei Geburt ist ja eigentlich der Pool. Gut. Manche gebären in der Regentonne, aber das ist auch aus Plastik. Kann man nichts ändern. Aber immerhin wird der wiederverwendet. Leider haben die Pools keine besonders lange Lebensdauer. Ich klebe die Löcher immer so lange, bis wirklich nichts mehr geht, aber nach 15 Geburten ist meistens Schluss. Und dann gibt es da noch die Einmalfolien, die man wirklich wegschmeißt. Das geht aber auch nicht anders, weil da einfach die Hygiene an erster Stelle steht. Früher gab es die noch gar nicht, da haben wir den Pool immer mit Desinfektionsmittel gereinigt. Aber nachdem der so Falten hat, ist das wirklich sehr mühsam und das Mittel hat das Material auch angegriffen. Ich habe immer Sorge, dass da Rückstände dann bei der nächsten Geburt im Wasser sein könnten. Also Einmalfolie, gut. Wenn so ein Pool dann mal wirklich hinüber ist, habe ich mir angewöhnt, aus dem Pool Teile herauszuschneiden und kleine Taschen zu nähen. Das sind quasi so Wetbags, also so wasserdichte, nicht ganz, wegen der Naht natürlich, wo man so Stoffwindeln oder Badehoseln gut transportieren kann. Die verschenke ich dann gern an die Frauen und dann haben sie auch ein Andenken an den Pool, in dem ihr Baby geboren wurde. Das ganze andere Material bezüglich Geburtspool wird ja wiederverwendet und nachdem ich 50-80% der Geburten im Wasser habe, finde ich das eigentlich okay. Jo, bei den Handschuhen kann man als Hebamme insofern einsparen, dass man einfach weniger vaginale Untersuchungen macht und die sterilen Handschuhe halt wirklich nur dafür und zum Geburtswegeuntersuchen anzieht. Für alles andere reichen unsterile Handschuhe. Direkt bei der Geburt könnte man darauf achten, dass man den Müll besser trennt. Da muss ich mich selber ein bisschen an der Nase nehmen. Aber die meisten Dinge, die ich steril verpackt habe, sind ja in Plastik und Papier verpackt. Das könnte man auseinandernehmen und trennen. Zugegebenermaßen haue ich alles in einen Sack. Manchmal mache ich das aber auch zu Studienzwecken, um zu zeigen, wie wenig Müll eigentlich in Summe anfällt und dass es am Ende oft nur ein halber Müllsack ist. Generell fällt bei der Geburt nämlich viel weniger Müll an, als immer alle glauben. Unter den Pool kann man auch entweder eine Teichfolie aus dem Baumarkt oder Handtücher drunter legen statt den grünen Dackeln. Ansonsten fällt mir bei Geburt selbst nicht mehr viel ein. Ob man als Hebamme einmal Instrumente verwendet oder welche, die man sterilisieren kann, ist jeder selbst überlassen. Ich habe zu Hause einen Autoklaven, wo ich meine Instrumente dampfsterilisiere. Manche Kolleginnen kochen ihre Instrumente kurz vor der Geburt direkt bei den Frauen aus oder sterilisieren sie im Backrohr. Das geht auch. Ein wichtiger Schritt ist auch, die Geburtensets wirklich erst dann aufzureißen, wenn man sie braucht. Aber das sind die kleinen Lernprozesse, die man eh während der Hebammenausbildung ins Gefühl kriegt. Aber diese wertvollen Teile nach der Geburt wegschmeißen, das würde ich nicht übers Herz bringen. Ah, Nabelschnurringel fallen mir noch ein. Also ich verwende ja schon seit Jahren keine Nabelschnurklemmen mehr. Meistens habe ich diese Nabelschnurringel aus Silikon. Sicher weniger Müll, aber es geht auch noch besser, nämlich mit Nabelschnurbändchen. Am besten von der Oma oder von der besten Freundin gehäkelt. Macht sich auch im Fotoalbum schöner. Gut, kommen wir ins Wochenbett. Ui, da ist viel Potenzial. Angefangen bei der Plazenta, die ich nicht in den Müll schmeißen muss, sondern auch einfrieren und vergraben kann. Naja gut, viele haben sie jahrelang im Tiefkühler, das ist natürlich dann nicht mehr so nachhaltig. Scherzerl. Also, ich habe schon gesagt, Bettunterlagen kann man auch waschbare nehmen oder die, die noch übrig geblieben sind von der Geburt oder Handtücher. Bei den Babywagen habe ich einfach aus Stoffresten einige selber genäht. Verwende pro Betreuung nur ein Tuch, damit muss ich das Tuch nicht nach jedem Hausbesuch waschen, sondern erst am Ende der Betreuung. Manchmal lasse ich das Tuch auch bei den Familien direkt, damit sie das Baby selber abwiegen können. Während der Corona-Pandemie habe ich mehrere Kofferwagen gekauft, dass jede Familie ihr Kind abwiegen kann, damit ich nicht nur zum Abwiegen Hausbesuche machen muss, sondern so viel wie möglich über Videocall machen kann. So, jetzt das Windelthema. Da steckt viel Potenzial. Man kann statt den üblichen Einmalwindeln der bekanntesten Hersteller auch zum Beispiel ökologische abbaubare Windeln verwenden. Oder man kann Stoffwindeln verwenden. In Wien wird das sogar von der Stadt gefördert und man kriegt so einen Windelgutschein. Was da die beste Lösung ist, ist sehr individuell. Versucht gern mal alles aus und schaut, was gut zu euch passt. Feuchttücher braucht man übrigens gar keine. Da reichen echt Waschlappen. Man kann die auch aus einem alten Handtuch zuschneiden und kleine Fetzerl draus nähen, die man später super als Putzfetzen noch nutzen kann. Dazu ein Rosenhydrolat-Spray reicht super zum Saubermachen, wenn kein fließendes Wasser zur Verfügung steht. Apropos Saubermachen. Babybadewanne braucht man auch nicht unbedingt. Ganz am Anfang, wenn die Babys noch mini sind, passen sie auch gut ins Waschbecken. Dann kann man sie auch mit in die Badewanne oder unter die Dusche mitnehmen. Bitte immer mit einer zweiten Person zum Rein- und Rausgeben, wegen der Ausrutschgefahr. Babys brauchen außerdem keine Shampoos oder Duschgels. Reines Wasser ist das Beste für die Babyhaut. Und man kann sein Kind auch ohne Windeln haben. Zum Thema Windelfrei gibt es ja schon eine Podcast-Folge. Wenn euch das also genauer interessiert, hört da mal rein. Den Link zur Folge stelle ich in die Shownotes. Aber noch kurz einen Satz dazu. Windelfrei heißt nicht windelfrei. Schon eine Mischform, zum Beispiel zu Hause ohne Windel und unterwegs mit, spart enorm viel Müll. Ein Kind braucht im Durchschnitt in Österreich 5.000 bis 6.000 Windeln. Abgesehen davon, wie viel Tonnen Müll das sind, erspart man sich wirklich auch enorm viel Geld, wenn man da beginnt einzusparen. Und es geht. Minus eins. Jede Windel zählt. Zum Thema Stillen brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist sowieso das Nachhaltigste überhaupt. Keine Flascherl, im besten Fall auch kein Schnuller, keine Milchpulverbehälter. Muttermilch hat sowieso immer die beste Temperatur. Stillanlagen gibt es auch waschbare. Ah ja, und das Wollfett zur Brustknospenpflege gibt es auch im Glas statt im Plastiktuberl. Was kann man als Hebamme noch tun? Manche Medikamente, die ich mitführen muss, muss ich unbenutzt entsorgen, weil die einfach abgelaufen sind. Das betrifft vor allem viele Notfallmedikamente. Das ist natürlich bitter, weil viele davon auch ziemlich teuer sind. Aber da kann man zum Beispiel in der Apotheke nachfragen, ob man bitte dieses Medikament von ganz hinten im Regal bekommt. Die Apotheken haben die Medikamente so geschlichtet, dass immer die, die als erstes ablaufen, früher verkauft werden. Aber das ist für uns manchmal blöd. Ich empfehle daher, eine Apotheke des Hebammenvertrauens anzulachen und diesen Deal auszumachen. Spart Geld und Ressourcen. Ich mache meine Dokumentation immer noch auf Papier. Ja, es gäbe auch digitalisierte Methoden, aber ich persönlich komme damit nicht so klar. Ich bin ein sehr visueller Typ und merke mir die Dinge einfach besser, wenn ich sie per Hand aufschreibe, als wenn ich sie wo eintippe oder nur anklicke. Daher habe ich wieder auf Papier gewechselt. Nutzen-Risiko-Abwägung quasi. Meine Honorarnoten drucke ich aber nur mehr einmal für meine Buchhaltung aus. Die Frauen kriegen es nur mehr via Mail zugeschickt, weil die meisten das eh online bei der Krankenkasse einreichen und nicht in Papierform brauchen. Da spare ich Papier, Kuvert und Porto. Beim Thema Babykleidung plädiere ich immer dafür, mal auf die großen und kleinen Flohmärkte zu gehen. In Wien gibt es da wirklich viele tolle und Kleidung nicht neu kaufen hat viele Vorteile. Babys haben die meisten Sachen sowieso nur so kurz an, dass man da locker in einen Body 10 Kinder reinstecken kann. Noch dazu, wenn es ein guter, im besten Fall lokal produzierter ist, aus Baumwolle, Seide oder Wolle. Es gibt auch Plattformen, wo man Babykleidung mieten kann. Finde ich auch sehr spannend. Oder auf den bekannten Secondhand-Plattformen, da kriegt man auch vieles wie Babyphones, Beistellbettel und so weiter. Beim Thema Waschen kann man natürlich auch viel tun. Ökologische Waschmittel oder überhaupt Waschmittel selber machen, wie zum Beispiel mit Kastanien, da findet man online urviele Rezepte. In Summe muss ich noch sagen, dürfen wir Hebammen nicht vergessen, dass wir für viele auch eine Vorbildwirkung haben und schon sehr auf die Familien einwirken können. Viele wissen gar nicht, welche Möglichkeiten das gibt. Und auch da dürfen wir beraten, Bewusstsein schaffen und aufklären. Thema Auto. Also ich kenne ja auch Hebammen, die gar keins haben. Sind aber meistens keine Hausgeburtshebammen. Ich habe einfach so viele Taschen mitzuschleppen, dass ich ohne Auto nicht kann. Auch fahre ich manchmal echt weit zu den Frauen. Aber ich fahre voll elektrisch. Gut, da gibt es jetzt auch welche, die meinen, das sei nicht so nachhaltig, aber irgendwann rentiert sich's schon. Und ich fahre seit 2 Jahren sehr gerne CO2-neutral. Mein Auto lade ich hauptsächlich mit der Sonnenenergie über die Photovoltaik. Gut, muss man auch haben, aber besser als Benzin oder Diesel ist höchstwahrscheinlich immer. Hausbesuche, wo man nicht so viel mitschleppen muss, kann man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad oder zu Fuß erledigen. Wo das geht, versuche ich das natürlich auch zu machen. Immer mit dem Gedanken, minus eins, also jedes Mal nicht ins Auto einsteigen zählt. Meine Hausbesuchsrouten versuche ich so zu planen, dass ich Runden fahre, also nicht kreuz und quer durch die Stadt, sondern dass sie immer schön zusammenhängen. Ist nicht immer möglich, aber man kann darauf achten. Oft mache ich auch so Südtage oder Nordtage. Bei Vorsorgen geht das ja gut. Dann besuche ich am Montag die Frauen aus dem 22. und aus Gänsendorf und am Dienstag die Frauen aus dem 23. und aus Mödling zum Beispiel. So, falls euch noch was einfällt, was ich hier vergessen habe zu erwähnen, bitte schreibt es mir. Entweder via Facebook, Insta, Mail, WhatsApp, Signal, ich bin über viele Wege erreichbar. Ich freue mich schon sehr auf weitere Ideen von euch. Und jetzt noch ein Schlusssatz. Die Hausgeburt ist die ökologischste Form der Geburtshilfe. Wir sparen dabei nicht nur die Ressourcen der Krankenhausinfrastruktur, also die Rettungsfahrten, das Personal, Material, die Räumlichkeiten im Spital, sondern auch die Kaiserschnittraten sind bei den Hausgeburten um ein Vielfaches geringer als im Krankenhaus. Und somit sparen wir daher dem ganzen Gesundheitswesen Geld. Hier also gilt auch, wie immer, jede Einzelne macht's aus. Minus eins.